Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Das Einstellen von Junghennen ist die entscheidende Phase. Hier wird die Grundlage für die gesamte Herde gelegt. Aber worauf kommt es an? Welche typischen Fehler passieren? Und was entscheidet in den ersten 48 Stunden über Erfolg oder Probleme? Genau darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Biobauern. Ich bin Celine Grau, der Host des Podcasts. Als Expertin habe ich heute Franzi Müller eingeladen. Sie ist Geflügelberaterin bei der Beratung für Naturland in Baden-Württemberg und hat lange unter anderem auf einem Geflügelhof gearbeitet. Sie hat daher schon viel Erfahrungen im Einstellen von Junghennen gesammelt und teilt diese heute mit uns. Das freut mich sehr. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Franzi, was war die schwierigste Situation, die du beim Einstellen erlebt hast? Du hast ja jetzt schon oft das Ganze mitgemacht. Kannst du aus deiner Erfahrung einfach mal sagen, wo du sagst, boah, das war wirklich super komplex?
Grundsätzlich kann man sagen, eine Einstellung ist immer ein Überraschungspaket. Du bestellst Junghennen, so und so viele, die und die Rasse, mit den und den Impfungen, in den und dem Zustand. Und du weißt aber erst, was ankommt, wenn sie wirklich im Rollcontainer auf dem LKW bei dir auf dem Hof stehen. Und dann sieht man, was los ist. Es gibt so ein paar Tools, da können wir gerne nachher noch drüber sprechen, wie man dann auch die Qualität der Junghennen bewerten kann, ja.
Genau, also darum soll es ja heute gehen, um diese Tools gewissermaßen, also um genau diese Stellschrauben, die wir beachten müssen, damit das halt später funktioniert, damit ich wirklich fitte Legehennen habe, damit ich da halt als Halter auch glücklich bin, damit es wirklich gut passt und ich nicht ständig mit Krankheiten und Problemen zu tun habe. Warum ganz konkret ist diese Phase so entscheidend, auch fürs weitere Leben?
Wir müssen immer bedenken, dass die Tiere, die bei uns auf den Hof ankommen, Jungtiere sind, die noch nicht erwachsen, wir sagen adult sind. Sie haben noch sehr viel vor sich. Sie müssen den gesamten Hormonzyklus durchlaufen, um überhaupt ins Legen zu kommen. Das bedeutet sehr, sehr viel Stress für die Tiere. Es ist normaler Stress, also ohne Hormone geht es nicht, so können wir auch keine Kinder kriegen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die oberste Prämisse bei den Junghennen und grundsätzlich bei allen landwirtschaftlichen Nutztieren Stressreduzierung ist.
Und genau auf diese Stressreduzierung wollen wir jetzt schauen. Das beginnt ja schon bei der Stallvorbereitung. Also dass ich sage, das ganze Umfeld muss einfach vorbereitet sein, bevor die Tiere überhaupt eben mit dem LKW auf den Hof kommen. Was würdest du sagen, was muss da wirklich im Stall 100%, also sowohl technisch als auch organisatorisch, passen, bevor die kommen?
Das eine ist natürlich die Technik. Technik ist Lüftung, Technik ist Fütterung, Technik ist das Wasser, Technik sind die Mistbänder, Technik sind die Seile an den Nestern. Das alles muss 100% und reibungslos laufen. Es ist sehr, sehr schwierig, in frisch eingestallten Junghennenherden noch irgendwelche Reparaturen vorzunehmen, sondern das muss vorher alles laufen. Das ist die eine Variante oder die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die bedingungslose Reinigung von Seiten der Althennen. Das heißt, die Althennen werden ausgestallt, es wird gemistet, es wird gereinigt, desinfiziert in sehr häufigen Fällen und das muss zu 100% passen. Ein Stichwort, da werden wir nachher mit Sicherheit drauf kommen, sind die Milben. Die Milbennester, die sind speziell und überall, aber das ist der große Vorteil, man kennt seinen eigenen Betrieb, man weiß, wo in den Herden vorher die Milbennester waren und genau da wird geguckt, sind da noch welche oder nicht, die müssen unbedingt entfernt werden, damit die Junghennen möglichst wenig Druck von Seiten Stall und Technik bekommen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Menschen, mit denen die Tiere dann später zu tun haben. Also nicht nur ich als Betriebsleiterin, sondern auch die, die sonst in den Ställen zu tun haben. Auch die müssen gut vorbereitet sein im Umgang mit den Tieren. Da ist nicht selbstverständlich, dass man sagt, es ist doch klar, dass das jetzt Jungtiere sind. Nein, wir bekommen Jungtiere, das sind Babys und mit denen müssen wir umgehen. Die müssen sehr viel lernen und das ist unsere Aufgabe in aller Ruhe, ihnen das auch beizubringen. Und wenn wir gerade über Beibringen sprechen, unser Vorteil ist, dass die Jungtiere unfassbar neugierig sind. Das sind Jungtiere in der Regel eigentlich fast alle. Und dieses natürliche Erkundungsverhalten der Tiere ist unser Vorteil, dass sie den Stall, die neue Umgebung neugierig erkunden wollen und so schon suchen, wo ist das Futter, wo ist das Wasser, wo sind die Nester möglicherweise, wo sind die Sitzstangen, wie heißt mein neuer Chef und so weiter, wie geht er mit mir um. Die Tiere sind sehr, sehr lernbereit, wenn sie kommen.
Zu dem Punkt, den du jetzt gerade auch schon genannt hast, Reinigung und Desinfektion, was würdest du da sagen, sind die größten Schwachstellen? Weil du ja sagst, du meintest, glaube ich, manche machen es mit einer Desinfektion oder ist es gang und gäbe, das machen alle? Wie ist es da?
Also es wäre vermessen zu sagen, dass es 100% machen. Mhm. Das steht mir auch nicht zu beurteilen, aber die Regel ist Reinigung und Desinfektion natürlich, ja. Und zwar nicht nur die Bereiche, die die Tiere unmittelbar berühren, Sitzstangen, Nester, Boden, Wände und so weiter, sondern auch die Tränkeleitungen innen. Auch da, also dieser viel gefürchtete Biofilm muss absolut reduziert oder eliminiert werden sogar. Und da haben wir das Glück, dass wir im Leerstand, also wenn keine Tiere da sind, die Reinigungsmittel hochkonzentriert und dauerhaft wirkend einsetzen können und diese dann ausgelassen werden. Das heißt, Reinigungserfolg hängt zusammen mit der Konzentration des Reinigungsmittels, mit der Konzentration des Desinfektionsmittels und mit der Einwirkzeit und den Turbulenzen. Jetzt können wir Turbulenzen in den Leitungen nicht so gut machen wie zum Beispiel in einer Milchleitung. Das ist klar. Aber wir können einwirken lassen. Wir können vollständig auslaufen lassen. Und im Unterschied zum laufenden Betrieb, wo wir auch immer wieder die Tränkeleitungen beispielsweise spülen oder reinigen, ist es dann so, dass dieses Reinigungsmittel vollständig entfernt wird. Und da können wir natürlich mit anderen Konzentrationen arbeiten. Es hilft auch immer mal wieder, wenn man so mit so einer kleinen Kamera, kann man auch mal in die Leitung reingucken und es ist zum Teil extrem eklig.
Das glaube ich direkt, aber auch nochmal ein guter Tipp, den man durchaus mal ausprobieren und umsetzen kann, um das Thema irgendwie nochmal anders in den Griff zu kriegen. Du hast jetzt gerade schon das Thema Milben angesprochen. Das ist ja ein Riesenthema. Okay, Milbennester, genau die Punkte nochmal durchzugehen, die ich zuvor auch schon hatte, ist ein Punkt. Aber worauf kommt es noch an? Also was würdest du ganz klar sagen, das sind die wichtigsten Punkte in dem Bereich, die ich einfach einhalten muss, um das im Griff zu haben oder um das vielleicht gar nicht mehr aufkommen zu lassen?
Jetzt könnte ich mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, fange die erste Milbe. Ja. Das ist nicht ganz einfach, ja. Aber Milben haben Lebenszyklen und Milben haben Wohlfühltemperaturen. Das heißt, ab 20 Grad gehen die voll am Start und kriegen viele Kinder. Und das heißt, dass jetzt auch so langsam die Jahreszeit, wir haben März beginnt, wo man mal die Augen offen halten muss, was macht der Milbendruck? Und wenn wir es vorher auch von der Vorbereitung für die Einstallung hatten, ist es nicht nur so, dass wir reinigen und desinfizieren, sondern dass sehr häufig die Stelle auch mit, man sagt Flüssigmilbe, das sind natürlich keine flüssigen Milben, das ist flüssiger Staub, der auf die Wände aufgebracht wird, dann sind die ganz weiß, alles weiß. Und dieser Staub kriegt die Panzer der Milben. Manche arbeiten auch mit Ölen. Auch da gibt's spezielle Öle, die die Milben total verkleben, dass die ihren Vorteil nicht nutzen können, dass sie schnell viele Kinder kriegen, sondern dass sie nicht fliegen können. Milben können nicht fliegen. Das heißt, überall, wo sie krabbeln, muss was sein.
Ja, sehr, sehr wichtiger und guter Tipp.
Ja.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass im Stall alles soweit vorbereitet ist, das Personal weiß Bescheid. Das heißt, ich würde sagen, die Tiere können kommen. Was haben die Junghennen bis dahin schon erlebt, was ich als Halterin, als Halter berücksichtigen muss?
Es ist ja so, dass die Küken in der Brüterei schlüpfen, das heißt 21 Tage Brutzeit, dann in der Brüterei Standardimpfungen bekommen, die Pflichtimpfungen tatsächlich schon sind. Und dann fahren die Tiere zum Aufzüchter. Das heißt, sie kommen als Tagesküken beim Aufzüchter an, so als kleine gelbe Flausche-Dinger, und bleiben beim Aufzüchter bis, also 18. Woche muss, 18 plus 0 sagt man, muss das Tier ja dann im Legebetrieb sein. Das heißt, die fahren, bis sie bei mir ankommen, mindestens schon zweimal LKW. Und beim Aufzüchter ist es dann so, als Küken haben sie natürlich ganz andere Ansprüche jetzt an Fütterung und Wärme und alles Mögliche, bis sie dann diese, als Beispiel, 1500 Gramm erreicht haben, bis sie dann bei mir auf dem Hof ankommt. Und beim Aufzüchter kommt es auch immer wieder zu Impfungen. Da gibt es Wasser- und Nadelimpfungen. Das ist Standard. Und dazu kann es auch noch stallspezifische Impfungen geben. Das heißt, wenn wir später vielleicht auch über einen Tierarzt oder sowas sprechen, muss man auch schauen, passt denn die Standardimpfung aus meiner Brüterei und von meinem Aufzüchter zu meinem Betrieb? Das ist ganz entscheidend. Es gibt Betriebe, die schon einen viel höheren Keimdruck haben als Betriebe, die beispielsweise ganz, ganz neu gebaut sind und keine Hühner drumherum sind. Da sieht es nochmal ganz anders aus. Da ist die Zusammenarbeit mit dem Tierarzt ganz wichtig, wenn es um stallspezifische Impfstoffe geht. Und diese stallspezifische Impfung, die ja dann auch wirksam sein soll, wenn das Tier bei mir auf den Hof kommt, muss beim Aufzüchter erfolgen. Das heißt, die Tiere bekommen ganz schön viele Impfungen, solange sie noch im Kleinkükenalter sind, ja?
Ja, da haben sie wirklich schon viel durchgemacht, bevor sie auf den Hof kommen, indem sie dann tatsächlich zur Legehenne werden. Das Ganze, was sie schon erlebt haben, sind ja irgendwo Stressoren. Ab hier zu kommen, dann noch die Stressoren einfach beim Verladen, also das Ausladen, Einladen, der Transport vielleicht nicht unbedingt und dann die neue Umgebung im neuen Stall. All das in Kombi kann ja zu Gewichtsverlusten führen. Ab wann würdest du sagen, wird es kritisch, was das Thema angeht?
Der Gewichtsverlust an sich kommt, dass die Tiere genüchtert gefahren werden. Das ist üblich, das ist auch nicht schlimm. Und ich sehe das, wie stark genüchtert wird, wenn ich auf den LKW gucke und wie arg der zugeschissen ist. Also ein blitzsauberer LKW, den mag ich nicht so gerne. Ja, aber tatsächlich macht es Sinn, sie genüchtert zu fahren. Und wenn du vorhin sagtest, der Transport ist Stress, kann ich so nicht bestätigen, weil die Tiere in den Transportkisten sitzen. In der Regel ist es dunkel, wenn sie gefahren werden. Und dann sitzen die ganz ruhig dicht an dicht und schlafen. Und gerade wenn jetzt die kalte Jahreszeit ist, ist es auch so, das sind dann Planen rundherum. Also die sitzen da nicht im Zug und frieren sich einen ab und schnattern vor sich hin. Dann würden wir, glaube ich, mit ganz anderen Schwierigkeiten kämpfen, wenn sie da sind, sondern sie kommen in der Regel bei Dunkelheit schlafend an und das Ausladen dann natürlich, wissen sie auch nicht, was das soll. Das kennen sie alles nicht und da ist es so. Aber sehr häufig würde ich mal sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung und alles, was ich heute sage, ist meine persönliche Erfahrung, das kann gerne anders gesehen werden, dass 100 Gramm häufig sind, ja. Aber diese 100 Gramm kommen einfach daher, dass die Tiere genüchtert sind.
Mhm. Und gibt's dann auch einen Punkt, wo du sagen würdest, Rasse unterschiedlich natürlich, also rassebedingt, ab wann es dann problematisch wird?
Nee. Also sie sind rassebedingt unterschiedlich in den Gewichten, das ist einfach so. Ja, wir haben sehr leichte Rassen, wir haben zum Teil sehr, sehr schwere Rassen. Und aber diese besagten 100 Gramm, das ist nicht irgendwie rassebedingt oder so. Also.
Und das würdest du sagen, das ist normal? Also wenn jetzt eine Henne irgendwie plötzlich mehr als 100 Gramm weniger hätte, wäre es schon so ein bisschen, dass man sagen würde, gut, solange sie es innerhalb einer gewissen Zeit wieder aufbaut, ist es kein Problem? Oder wie siehst du das?
Es ist ja so, dass wir die Gesamtherde sehen und nie das Einzeltier. Es ist eine Qualitätsfrage, wie hoch die Gewichte im Schnitt sind. Jetzt können wir natürlich nicht, wenn 12.000 Junghennen kommen, alle 12.000 wiegen. Wir wiegen eine repräsentative Menge daraus, erfassen dann ein Durchschnittsgewicht und vor allem wie nah die Gewichte beieinander liegen, ja. Das heißt, wenn jetzt alle Tiere zwischen 1450 und 1550 Gramm liegen, als Beispiel, alles prima. Ja. Aber wenn ich jetzt welche habe mit 1050 und 1550 und dann da irgendwie einen Mittelwert draus bilden muss, dann ist der Mittelwert mir persönlich völlig egal, dann ist die Herde so weit auseinander. Das ist die große Schwierigkeit, dass sie gleichmäßig kommen. Und es ist ja auch so, es gibt immer diesen Junghennenpass, beziehungsweise aus der Aufzucht, man hat ja in der Regel auch immer mal wieder Kontakt mit den Aufzuchten, kommt, eure Hühner haben in der und der Lebenswoche die und die dieses und dieses Gewicht. Und dann kann man das abprüfen, wenn die Tiere ankommen. Ja, stimmt. Und dann braucht man nicht gleich einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie dann doch mal leichter sind, weil sie, wie gesagt, diese Nüchterung erfahren haben. Eine Sache wollte ich noch sagen vorhin. Wenn die Tiere ankommen, muss Futter im Trog sein. Ja, es kann nicht sein, dass wir die Tiere einsetzen und dann erst die Kette anläuft, sondern es muss Futter drin sein, dass sie einfach schon anfangen zu picken. Und was auch super ist, wenn das gewährleistet sein kann, dass man an den Tränkenippeln so drückt, dass ein Wassertropfen dranhängt, und diesen glänzenden Wassertropfen, das sehen die Tiere. Tiere sehen sehr gut glänzende Dinge, die sie dann sehr gerne anpicken. Und auch das Futter. Und wenn die Tiere dann nach und nach in den Bestand eingesetzt werden, ist ja nicht so, dass wir den LKW über den Stall auskippen, dann gucken die dann auch schon voneinander ab. Ah, da fressen welche, dann fresse ich da jetzt auch mal.
Die machen dann quasi mit, was die anderen machen als Herdentiere einfach. Genau. Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, wenn die Differenz zu groß ist, also mit den 1050, 1550. Was sind da Maßnahmen? Also wenn ich genau das feststelle, da dagegen quasi, also dass sich das wieder, dass sie sich wieder annähern in dem Bereich, dass die Gewichtsunterschiede eben nicht so groß sind. Klar, sie kommen angeliefert, da kann ich erstmal als Halter, als Halterin nichts machen, weil das ist dann Tatsache. Aber wie kann ich das möglichst zeitnah quasi wieder anpassen, dass da wieder eher die sich annähern in dem Bereich?
Ich würde, also wenn man das merkt, zuallererst auch mal den Aufzüchter kontaktieren oder der, von dem ich die Tiere schlussendlich gekauft habe, dass das festgestellt wurde. Und dann geht es darum, wir hatten ja vorher das angesprochen mit diesen Hormonsteuerungen. Und diesen Begriff, die Tiere ins Legen schicken, wird über Licht gesteuert. Also dass diese Hormone anlaufen, wird über Tageslichtlänge und Lichtintensität eingeläutet. Das bedeutet, eine Herde, die eine so schlechte Gleichheit aufzeigt, würde ich persönlich später und nur nach genauer Beobachtung ins Legen schicken über das Lichtprogramm. Das heißt, auf dem Junghennenpass vom Aufzüchter, da steht nicht nur das Gewicht drauf, sondern auch die Lichtzeiten. Meistens kommen die Tiere mit 9 oder 10 Stunden Tageslicht an. Den Rest des Tages ist das Licht aus. Achtung, im Sommer muss man da natürlich schauen. Die müssen ja auch in den Auslauf. wie man das macht, und auch die Futterzeiten und die Futterumläufe stehen drauf. Wir hatten es ja vorher von Gewichts- und Stressreduzierung, also nicht Gewicht soll hoch, Stress soll runter, so rum geht das. Aber dass man das möglichst gleich lässt, und zwar nicht nur bei Herden, die weit auseinandergewachsen sind, sondern auch bei Herden, die nah beieinander sind, dass man zur Stressreduzierung entsprechend eigentlich alles so lässt, wie es in der Aufzucht ist. Im Idealfall hätte man sogar das gleiche Futter, das ist meistens nicht möglich, aber ein durchaus ähnliches Futter, das ähnlich schmeckt und ähnlich aussieht. Das ist dann die Königsdisziplin. Ja? Was bedeutet Stress dann? Also die schütten einfach in der Nebennierenrinde Cortisol aus, und Stress geht gegen Wachstum, gegen Neugierde, gegen Vitalität. Also es wissen wir selber, wenn wir Stress haben, werden wir häufiger krank. Also das sind jetzt diese Maßnahmen, die ich unbedingt machen würde, wenn ich dann noch feststelle, dass die Tiere sehr weit auseinandergewachsen sind und sie aber sonst einen fitten Eindruck machen, dann kann man sehr gerne auch mal Vitamine übers Trinkwasser laufen lassen. Vielleicht gibt's jetzt auch schon wieder einer, der sagt, oh nee, bloß nicht, da gibt's Biofilm. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass man die Tiere mit einem schönen Vitaminpräparat durchaus unterstützen kann, oder mit einem Darmpräparat, die selbstverständlich alle bio zugelassen sein müssen, in unserem Fall.
Die Maßnahmen, die du jetzt auch angesprochen hast, die wollen wir uns ja jetzt auch nochmal genauer anschauen im Einzelnen. Das Thema Fütterung und Wasser, natürlich, das ist ein extremer Hebel, einfach um die Tiere von Anfang an stabil zu halten, genau wie du meintest, um einfach die relativ schnell ans Futter zu führen. Da hast du jetzt auch schon ein paar Tipps genannt, dass eben das Futterband auch schon voll sein soll. Hast du da noch weitere Tipps, dass die ausreichend Futter von Anfang an aufnehmen?
Ja, meine persönliche Erfahrung ist, dass die Kette leer fressen zu lassen in den ersten 2 Tagen oder in der ersten Woche nichts bringt. Das Futter besteht ja aus verschiedenen Bestandteilen, Feinanteilen, mittlere Bestandteile, Grobanteile. Und natürlich wollen die erst die groben Körner und dieses staubige Mineralzeug, das bei uns genauso mögen wir auch nicht so gerne, das bleibt dann in der Regel liegen. Später, wenn die Tiere groß sind, dieses die Kette einmal am Tag oder alle 2 Tage leer fressen zu lassen, dass auch wirklich die ganzen wichtigen und essentiellen Mineralien auch drin sind, ganz klar. Aber die Tiere, die haben so viel zu tun, dass ich sie in den ersten 2 Tagen bis eine Woche den Trog voll lassen würde. Also so, dass immer was da ist. Oftmals sind die ja so hoch, die sind jetzt nicht rappelvoll, aber zumindest, dass immer was da ist. Und die Tiere sollten sich ja aus der Aufzucht kennen, davon gehe ich jetzt mal aus. Und aber die müssen sich ja auch neu sortieren in allem, was sie tun. Das ist das eine. Und was ich sehr gerne mache bei Junghennen, ich gehe oft durch den Stall, ganz oft. Also das heißt, am Anfang sind die ganz wuschig. Man merkt dann auch, wie waren sie in der Aufzucht. Sind sie da oft Menschen gewöhnt? Sind sie da Männer gewöhnt, Frauen gewöhnt? Und ich gehe da durch und singe so vor mich hin und aber ganz langsam und reagiere auf die Tiere, nicht so viel Druck machen. Das dauert sehr lange, bei Junghennen durch die Hennen durchzugehen und mich ihnen auch vorzustellen, wer ich bin. Und tatsächlich ist es so, mag jetzt vielleicht ein bisschen blumig klingen, aber wenn man mit ihnen spricht, sie antworten in der Regel dann auch. Und wenn sie dann adulte Tiere sind, hatte ich da wirklich schon die eine oder andere Herde, also wenn die voll am Legen sind und alles gut, alles am Start, sie wachsen ja bis zur 30. Lebenswoche, dann erst ist alles groß und gut und ausgewachsen, dann gehen die richtig in Kommunikation. Das heißt, du kommst morgens Richtung Betrieb, läufst durch die Packstelle, wenn du eine direkt vor Ort hast, gehst in den Vorraum, die hören dich schon und dann geht's los. Dann erzählen die dir erstmal, wie die Nacht war. So, ich hatte es mal erlebt, da war die Kette gerissen. Nee, das hättest du dir mal anhören sollen. So ein Scheiß. Ja, wir haben Hunger, Boah. Sollen Eier legen und es gibt nichts zu essen. Ja, so treten sie in Kommunikation. Und da gibt es tatsächlich ein bisschen Rasseunterschiede. Es gibt Rassen, die etwas stiller sind und es gibt Rassen, die sehr, sehr laut werden können.
Mhm. Du meintest ja auch schon, dass die Fütterung zu Beginn wäre es optimal, wenn die natürlich 1:1 die vom Aufzüchter wäre. Also so wirklich sehr nah da dran einfach. Ab wann würdest du dann das Vorlegefutter einsetzen?
Ja, dieses Vorlegemehl, das ist tatsächlich das, was sie bei uns bekommen. Also nicht das Junghennenfutter, sondern dieses adäquat ist das Vorlegemehl. Es gibt eine Hausnummer 800 Gramm pro Henne insgesamt. Das bedeutet, wenn sie 80 Gramm fressen, 10 Tage maximal Vorlegemehl. Und dann kommt schon das eigentliche Legemehl. Es gibt Mühlen, die andere Strategien fahren, die ein noch hochwertigeres Futter bis zur 30. Woche bis in die Legespitze hineinfahren. Aber das ist etwas unterschiedlich. Man füttert in der Regel nach diesen 10 Tagen dann Phase 1, Legemehl, sehr, sehr hochwertig. Und dann geht's los. Ja. Warum nicht länger das Vorlegefutter? Weil es eben auch weniger Kalzium und so weiter hat. Und wenn das Legen beginnt, dann brauchen die Tiere auch viel Kalzium. Die Krux beim Kalzium ist, dass die Tiere das nicht so gerne fressen. Also kannst auch mal probieren, an einem Stück Kalb zu schlotzen.
Nicht so attraktiv.
Lecker. Später dann schon, wenn sie es brauchen. Also die Tiere, wenn sie es brauchen, nehmen sie es schon auf.
Genau, dann merken sie es ja auch selber. Also dann ist es ja auch so ein bisschen, ist ja bei den Kühen genauso. Also dann gehen die da hin und lecken da quasi auch dran oder nehmen das auf. In welchen Situationen kann andersrum die Blockfütterung gezielt eingesetzt werden? Also wann würdest du das empfehlen?
Wenn ich merke, dass in der Herde ein erheblicher Teil der Tiere Nachteile hat. Das bedeutet, die Dicken sitzen vorne, ja, da wo das Futter reinläuft in den Stall. Das ist so, wie wenn in der Mensa die Kinder, gibt Pfannkuchen, 100 Kinder, es gibt aber nur 50 Pfannkuchen. So, da stehen 50 da und sagen, dann esse ich halt ein Vollkornbrot. Ja, es ist nicht so gut für die Stimmung. Und die Tiere, auch die rangniederen Tiere, die sind oft die leichteren Tiere, die sind ja dann im Hintertreffen, stehen dann weiter hinten in der Schlange möglicherweise. Wenn die Kette so durchläuft, ist da schon viel ausgelost davon und die so, okay, alles klar. Die fressen das dann schon, aber nicht so arg. Und da ist die Gefahr, dass die Herde noch weiter auseinander wächst. Und da würde ich dann dringend eine Blockfütterung empfehlen. Vielleicht, wenn wir jetzt gerade auch über Fütterung sprechen, jedes Wesen, jedes Huhn hat einen Anspruch, eine bestimmte Nährstoffkonzentration, sei das Energie, Protein, erst limitierend Methionin als essentielle Aminosäure. Und unser Ziel ist ja immer, dass 100% davon erreicht werden. Und eine Methode für seinen eigenen Betrieb, für seinen eigenen Stall dafür zu erreichen, damit diese 100% Methionin erreicht werden, das ist die große, große Kunst. Und die Blockfütterung hat sich tatsächlich etabliert, in manchen Betrieben, in manchen gar nicht. Das muss man immer selber schauen, was habe ich für ein System und wie geht's dann weiter. Weil es ist tatsächlich so, auch als wichtiger Punkt noch, Hühner fressen nach Energiemenge. Das ist ein großer Unterschied zu den Wiederkäuern beispielsweise. Je mehr Energie ich in das Huhn füttere, desto schneller hört's auf zu fressen, weil die Energiemenge erreicht ist. Wenn ich zum Beispiel bei Kühen, ich komme ja ursprünglich aus der Milchviehberatung, den Energiegehalt hochsetze, die Ration schneller mache, kriege ich mehr TS-Menge in die Kühe rein. Und bei Hühnern ist es genau andersrum. Wenn wir versuchen, diese 100% Methionin in das Huhn zu kriegen und wir ja kein synthetische Aminosäuren einsetzen dürfen, muss das über die Rohstoffe kommen. Und damit wir genug Rohstoff in das Huhn reinkriegen, fahren wir sogar im Ökobereich die Energiegehalte runter, damit die Tiere mehr fressen. Also das ist genau umgekehrt von dem her. Und wenn jetzt die dicken Hühner am Auslass vorne stehen und sich schon mal vollhauen mit Energie, dann gehen die dann auch weg, machen den Platz frei für die Blockfütterung, um auf deine Frage zurückzukommen, damit die dann stehen die Kleinen da und sagen, jetzt ich, das ist der Hintergrund, warum wir das so gerne machen.
Und wie setze ich das dann konkret um?
Bevor die Ausläufe ausgehen, dass die möglichst satt rausgehen. Also die stehen morgens auf, legen ein Ei und dann fressen. Am besten sollen sie vorher sogar schon fressen. Und dass sie dann satt rausgehen, lasse ich die Fütterung beispielsweise um 10, wenn die Ausläufe aufgehen, läuft die Fütterung um 9:30 und um 9:45. Ja, 9:30, die Dicken sind weg. 9:45, die etwas filigraneren Tiere. Und dann gehen die Klappen auf und alle sind satt und können raus.
Das klingt nach einer guten Lösung für wenn da einfach größere Unterschiede da sind. Wasser, das kennen wir auch von uns, das kennen wir von anderen Tieren, ist natürlich das wichtigste und irgendwo auch günstigste Futtermittel. Muss natürlich den Tieren immer und möglichst sauber natürlich zur Verfügung stehen. Aber was sind da typische Schwachstellen, die du siehst, wenn du jetzt das Thema Wasserqualität und Verfügbarkeit anschaust?
Eine ganz typische Schwachstelle ist, dass die Tiere sehr gerne frisches Wasser trinken. Und jetzt sitzen die nachts auf den Stangen. Im Sommer ist auch schön warm im Stall und dann steht das Wasser und ist schmuddelwarm. Ist nicht so lecker, ja. Es gibt mittlerweile viele Ställe mit automatischen Spülsystemen, alles gut und so. Aber nicht jeder hat einen neuen Stall. Und da empfiehlt es sich, dass man tatsächlich regelmäßig die Leitungen auch mal von Hand spült. Da gibt's auch alle Varianten, die es umzusetzen. Auch in einem Mobilstall kann man Leitungen regelmäßig spülen, das Wasser rauslassen. Und dann merkst du auch, dass die Tiere lieber trinken. Ja, den Biofilm, über den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Wir können auch innerhalb der Periode Mittel einführen, um den Biofilm im Griff zu halten. Da gibt es auch schöne Sachen, mit denen wir arbeiten können und natürlich auch dürfen. Und ansonsten ist Wasser das wichtigste Futtermittel schlechthin. Wenn ich jetzt sage, dass die Tiere das warme Wasser aus der Leitung nicht so gerne mögen, umso lieber mögen sie Pfützenwasser. Mhm. Das heißt, also wenn es so ist wie jetzt, dass es immer mal wieder geregnet hat und draußen die Pfützen stehen und gerade nicht wegen Vogelgrippe der Stall zubleiben muss, dann ist es so, dass sie geradezu warten, dass die Ausläufe aufgehen und zu den Pfützen laufen und da draus saufen. Deswegen oberstes Credo, Pfützen weg. Wenn es irgendwie geht, Pfützen weg. Wenn es geht. Es geht nicht immer. Da muss man auch realistisch sein. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, was da alles drin kreucht und fleucht. Es ist die Natur der Tiere, aus solchen Pfützen zu saufen. Ja, dann müssen wir halt schauen, dass es möglichst wenig Pfützen gibt, ja.
Neben Futter und Wasser spielt natürlich auch die Umgebung im Stall eine Rolle. Wir haben ja jetzt vor dem Einstellen schon Maßnahmen ergriffen, aber jetzt auch, wenn die Tiere drin sind. Du hast vorhin bei den grundsätzlichen Maßnahmen, wenn die Tiere im Gewicht zu weit auseinander sind, auch das Thema Licht schon angesprochen. Da beim Aufzüchter 9 bis 10 Stunden Tageslicht, meintest du jetzt? Also wann gehe ich dann hoch? Wie setze ich das dann um? Also welche Rolle spielt auch die Lichtintensität?
Also, Schema F. Es gibt kein Schema F bei unseren landwirtschaftlichen Nutztieren. Natürlich können wir uns an Management-Guides und Empfehlungen halten. Es ist auch gut und richtig und bin sehr, sehr dankbar, dass es die auch gibt. Wo sollten die Tiere jetzt im Gewicht, in der Futteraufnahme, Wasseraufnahme, Legeleistung und so weiter sein? Wenn ich als Verantwortliche für die Tiere allerdings feststelle, dass sie eben gerade nicht so sehr im Schema F sind, muss ich mein Schema anpassen. Das bedeutet, sie kommen mit den 9 bis 10 Stunden Licht an und so und so viel fressen sie dann, je mehr, desto besser. Und dann fahre ich sie langsam hoch. Das bedeutet, wenn sie nur 10 Stunden Licht haben, kann ich natürlich auch nicht unendlich viele Fütterungen laufen lassen, weil sonst läuft irgendwann der Trog über. Aber wenn ich sage, oh, da sollte eine Fütterung dazu, gebe ich eine Stunde mehr Licht dazu, Die Tiere müssen bei uns ja 8 Stunden dunkel haben. Das heißt, maximal auf 16 Stunden hoch. Würde ich die Tiere, wenn sie ankommen, sofort auf 16 Stunden setzen, gebe ich den Lichtimpuls, dass sie beginnen, Eier zu legen, also den Legeapparat auszubilden und Eier zu legen, obwohl sie noch viel zu leicht sind. Deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Verfechter davon, die Tiere langsam ins Legen zu schicken, damit ihr Gesamtkörper ausgebildet ist und auch genügend Platz für den Legeapparat ist. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Grundsätzlich ist es nachhaltig so, dass wir das Lichtprogramm den Tieren anschaffen und anpassen müssen. Meine praktische Erfahrung ist, man sagt so pro Woche 1 Stunde mehr Licht. Wenn ich rasseabhängig sage, da brauchen wir jetzt plus 2 Stunden Licht, um diesen Legeimpuls zu setzen, dann mache ich das auch sehr gerne. Wenn ich allerdings feststelle, dass die Tiere sehr hoch entwickelt schon in den Rollcontainern ankommen und möglicherweise sogar schon sehr schnell Eier legen, dann kann ich sie nicht halten. Das ist so. Also die weiße Henne noch viel weniger, die, wenn die anfängt, Eier zu legen, dann ist sie nicht zu stoppen. Dann muss ich gucken, dass möglichst viel Futter reinkommt. Bei der braunen Henne ist es etwas leichter, sie noch zu bremsen. Aber das ist auch rasseunterschiedlich. Und deswegen ist der Austausch mit dem Aufzüchter für mich als Legehennenhalterin und auch jetzt als Beraterin so, so, so wichtig. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen im Austausch mit den Aufzüchtern gemacht.
Aber das heißt, auch wenn die schon so ankommen, wie du es jetzt beschrieben hast, dann gehe ich mit der Tageslichtlänge schon auf die 16 Stunden, weil sie ja dann, oder soll ich trotzdem noch schrittweise quasi das verlängern? Aber dann haut es ja nicht hin mit der Futteraufnahme und so, oder?
Also doch, das haut schon hin. Ich würde am Anfang, bis sich die Tiere beruhigt haben, weil diese Hormonumstellung durch den Lichtimpuls nochmal dieser unfassbare Stress für das Tier ist, da würde ich auch gerne noch was dazu ergänzen gleich. Langsam anfahren immer, aber wie schnell ich das Licht hochfahre, das mache ich herdenabhängig tatsächlich. Okay. Und wenn man mal schaut, also die meisten Tiere haben 50% Legeleistung in Woche 21, 22 erreicht. Das ist sehr, sehr, sehr häufig. Und so ist es eigentlich auch üblich. Man muss auch noch bedenken, weil du eben die Lichtintensität angesprochen hast und die Tiere sehr stark auf Licht reagieren, dass ein weißes Tier und eine weiße Herde natürlich ganz anders reflektiert als eine braune Herde. Ja? Stell dir vor, Stall, alles weiß mit Milbenstaub und dann auch noch weiße Hühner drin, 100% Licht. Also das tut mir in den Augen weh und dann werden die Tiere auch sehr schnell buschig. Also meine Erfahrung ist, dass in einer weißen Herde die Lichtintensität, die ist häufig auch in Prozent einstellbar, gerne etwas niedriger ist als bei braunen Herden, aber es erscheint genauso hell wie in einer braunen Herde. Und was ich vorher noch sagen wollte zu den Tieren, die wir ins Legen schicken, Hormonumstellung, also für alle die sich ganz dezent an ihre Jugend oder an ihre eigenen Kinder erinnern, die werden richtig doof. Ja? Das heißt, Hormone machen manchmal im Hirn ein bisschen doof und das bedeutet, die wissen gar nicht wohin und was das jetzt alles bedeutet. Das ist ganz normal, das ist auch nichts Schlimmes, aber da ist ein wichtiger Punkt, dass wir zu dem Zeitpunkt unbedingt Beschäftigungsmaterial, ich sage immer Spielzeug im Stall haben, das ist auch rasseabhängig. Es gibt große Unterschiede zwischen den Rassen, was die Spielzeugaffinität angeht, weil wir unbedingt die Affinität auf Spielzeug und Futter und Wasser richten müssen und nicht auf die Kloake der besten Freundin oder den Rücken oder sonstiges, dass es da nicht zu Übersprungshandlungen kommt. Ja, das heißt, wenn dieses Erkundungspicken der Tiere, das ist ein normales Verhalten und diese Neugierde habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man, also klar, Picksteine, das ist Standard, aber auch dieses, dass sie gerne an etwas rumzupfen Und wehe, wehe, sie fangen an den Federn der anderen rumzuzupfen. Da hänge ich doch lieber ein Heunetz mit kleinen Maschen auf, dass sie da ein bisschen was rauszupfen können, immer in Verbindung mit Krittsteinen, weil Hühner ja keine Zähne haben, dass sie keine Kopfwickler bekommen. Und wenn dieses Nest dann auch noch so ein bisschen wackelt und die dann so ein bisschen rumzupfen kann, dann finden die das ganz toll. Und habe ich Top-Erfahrung damit gemacht. Achtung, bitte die kleinen Maschen verwenden, weil große Maschen gehen schnell kaputt. Drunter bildet sich eine sehr hübsche Kuhle, kann man wunderbar als Nest umfunktionieren. Auch da ist Vorsicht geboten.
Genau. Apropos Beschäftigungsmaterial. Du hast ja jetzt ein paar quasi schon genannt, die da in Frage kämen, eben mit dem Heunetz. Welche Materialien haben sich da sonst noch bewährt und wovon würdest du ganz klar abraten?
Was sich noch bewährt hat, sind diese Luzerneballen, die kann man zukaufen. Wir reden jetzt heute über Legehennen, aber auch im Mastbereich wird ja mit Beschäftigungsmaterial gearbeitet. Jetzt nicht so sehr mit Picksteinen, das sind ja alles Küken-Jungtiere. Da ist die Erfahrung eher mit Luzerneballen, das finde ich sehr toll. Manche, also einfach alles, was ablenkt und Spaß macht. Ich hatte das auch schon mal erlebt, dass welche ganze Bio-Karotten reingeschmissen haben, weil sie auch noch Karotten hatten und die halt Bruchkarotten waren und so weiter. Ist jetzt eher die Ausnahme, dass sowas eingesetzt wird und das müssen die Tiere auch erst kennenlernen. Es gibt auch die Meinung, dass manche sagen, nicht zu viel Spielzeug rein von der Vielfalt her, weil die Tiere sich sonst zu schnell daran gewöhnen, dass man immer noch was in petto hat. Sehe ich nicht immer so. Es gibt tatsächlich Rassen, die Spielzeug in allen Varianten von Anfang an brauchen. Das haben ja sogar schon Aufzüchter gesagt, dass die Küken schon anderen Anspruch an diese Spielzeugintensität haben. Und manche haben auch schon irgendwas Freihängendes, wo man dagegen picken kann, so Plastikteller oder sowas aufgehängt. Also da ist der Fantasie überhaupt gar keine Grenze gesetzt, um die Tiere zu beschäftigen. Also ich hatte auch zum Beispiel mal die Erfahrung, irgendwie dann waren, da war schlechtes Wetter und Regen und matschig und die Tiere waren auch nicht gut drauf. Und da haben wir denen einfach kleine Ballen Stroh rein, die Schnur, eine Schnur raus. Und die waren den ganzen Tag damit beschäftigt, diesen Strohballen auseinanderzunehmen, drin rumzuscharren. Das würde ich allerdings nur machen, wenn das adulte Tiere sind, die schon wissen, wo die Nester sind und nicht noch lernen müssen, wo die Nester sind. Junghennen, wenn wir jetzt heute über Junghennen sprechen, müssen ja erstmal selbst begreifen, wo das Ei hingehört.
Ja, da würde es mich noch interessieren, hat da die Umgebung beim Aufzüchter auch einen Einfluss darauf, was den Anspruch an Beschäftigungsmaterial angeht? Also wenn die halt schon von klein auf viel verschiedene Sachen haben, dass es dann auch bei mir, wenn sie als Junghennen reinkommen, das halt auch schon fordern, so die Basic quasi schon viel höher gesetzt ist als jetzt bei welchen, die das vielleicht noch nicht gewohnt sind?
Ja, auf jeden Fall. Und in diesem Junghennenpass steht nicht nur das Gewicht und die Fütterungszeichen, sondern auch das Beschäftigungsmaterial.
Okay, das ist ja ein sehr wichtiges Dokument, was sehr viel Info liefert. Das ist voll gut.
Also für uns Praktiker ist es dann auch ein wichtiges Dokument, beziehungsweise man kann dann auch mal nachfragen, was habt ihr denn gemacht und so.
Also ja, also auch da würdest du quasi auch empfehlen, einfach wirklich mit dem Aufzüchter irgendwie am besten schon vorher und dann auch währenddessen im Kontakt einfach zu sein, dass man da gewisse Sachen dann ja auch klären kann und vielleicht auch schon vorher Bescheid weiß über viele Sachen.
Ja, beziehungsweise mit demjenigen, der die Hennen liefert, weil sie kommen ja aus also natürlich sollten sie nicht aus unterschiedlichen Aufzuchten kommen. Das ist, aber das ist klar. Also die müssen sich kennen, die müssen miteinander groß geworden sein. Aber der, bei dem ich die Junghennen bestelle, ist ja manchmal nicht der, der sie mir aufzieht. Ja. Also da muss man schon schauen, wer sind meine Gesprächspartner. Mhm. Aber da, also ja, immer im offenen Austausch und dann läuft das auch. Und noch, also wenn man mal Superhennen kriegt, ja, Auch das darf man dem Aufzüchter sagen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Also auch wenn es gut läuft oder sagt, hey, wirklich Hut ab und ich freue mich so über die Tiere. Auch das ist eine Basis.
Ja, das stimmt. Positives Feedback kriegen wir, glaube ich, alle gerne. Und das, ja. Genau. Den Punkt der Nester oder des ins Legen schicken hast du ja jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet. Wann sollten die Nester tatsächlich geöffnet werden? Gibt es ein zu frühes Öffnen?
Die Nester müssen offen sein, sobald das erste Ei da ist, das ist klar. So, also völlig klar. Was wichtig ist, dass man nach Möglichkeit, große Ställe ist es in der Regel Usus, aber in einem kleinen Mobilstall muss man schauen, dass man die Nester möglichst nachts zumacht. Weil die nämlich sonst zum Schlafen da reingehen und beim Schlafen scheißen sie am allermeisten. Und niemand möchte ein verkacktes Nest, weil die Eier dann dreckig sind. Ja, also von dem her, das heißt jetzt für uns auch, Nester gerne auf. Morgens, die Hühner werden geweckt, die Nester gehen auf. Und aber nachmittags macht man sie dann auch wieder zu. Es gibt auch große Unterschiede, wie lange die Tiere in den Nestern verweilen. Also eine weiße Henne bleibt in der Regel sehr lange im Nest. Die braune, die geht rein, legt ein Nest, legt ein Ei, verkündet es, geht wieder raus, frisst weiter. So, die weiße bleibt da länger drin, das muss man einfach wissen. Achtung, nicht zu verwechseln mit brütigen Hennen. Großer Unterschied, aber diese Tiere zu erkennen, das ist ein ganz eigenes Kapitel, was man dann machen sollte. Und wir gehen jetzt einmal davon aus, dass die Hühner nicht beginnen zu brüten. Und das bedeutet auch, Junghennen gehen später legen als Althennen. Eine Althenne oder je älter die Herde wird, desto früher sind die mit Legen fertig. Ja. Also auch wenn sie beispielsweise alle um 5 geweckt werden, als junge Tiere, als ältere Tiere, dann sieht man aber auch, okay, das Band ist voll bei den einen um 8 und bei den jungen Tieren vielleicht erst um 11. Das bedeutet, wenn wir jetzt über Nester sprechen und Nester öffnen sprechen, dass wir sie dann, wenn wir nachmittags schließen, die sollten schon auch fertig sein mit Legen. Nicht, dass da welche verzweifelt vor dem Nest laufen und ihre Eier vor das Nest legen. Was passiert? Ei kaputt, Ei angepickt, Ei wird gefressen. Also Unart, Eier zu fressen, das ist die hohe Kunst, das zu verhindern. Ja, ich möchte die Eier verkaufen und die Hühner sollen nicht die Eier fressen.
Das stimmt. Was noch eine hohe Kunst ist, ist am Anfang, dass die Eier auch wirklich im Nest landen. Es kommt ja immer wieder zu verlegten Eiern. Wie kann ich das vermeiden oder dann halt auch ab einer gewissen Zeit dann einfach reduzieren, dass das wirklich nicht mehr vorkommt, dass sie wirklich im Nest landen?
Hühner legen ihre Eier gern dahin, wo es kuschelig ist und da, wo die anderen ihre Eier hingelegt haben. Das bedeutet, das Nest muss kuschelig sein. Dunkel, schützend, so wie es von ihrer Natur aus ist. Und das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, jedes nicht richtig abgelegte Ei muss weg. Das bedeutet, die Zeit, also wenn sie kommen mit 17 plus 1 plus 2, das bedeutet 17 Wochen, 1 oder 2 Tage, dass sie dann sehr intensiv zu pflegen sind. Also wir schicken sie ins Legen, sie beginnen zu legen und dann muss ich wirklich vormittags, wenn die Eiablage stattfindet, oft durch den Stall und verlegte Eier müssen unbedingt weg. Ja, das eine ist, warum legen sie dahin? Was macht es da so kuschelig? Gibt es da eine Möglichkeit? Und das andere ist, warum legen sie nicht ins Nest? Was gefällt ihnen am Nest nicht? Ja? Ist da meinetwegen, zieht's da irgendwie? Oder wird das Nest von unten beleuchtet, durch die Nestmatte durch oder. Da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten. Und da muss man dann ganz genau schauen, woran könnte es liegen. Und verlegte Eier sind unfassbar teuer.
Ja, auch nochmal ein wichtiger Appell. Was sind für dich, also jetzt eher nochmal zusammenfassend, also wir haben jetzt ja viele Punkte angeschaut, aber was sind für dich ganz frühe Warnsignale, bei denen du sofort hellhörig wirst? Wenn du jetzt eben in den Stall reingehst, die Tiere beobachtest, was wären so Warnsignale, die man auf jeden Fall wahrnehmen muss und dann auch handeln muss?
Also das eine sind die technischen Daten, die ich geliefert bekomme. Das heißt Futteraufnahme, Wasseraufnahme, möglicherweise die Lüfter, auf wie viel laufen die Lüfter, Überlüftung haben wir noch gar nicht gesprochen, aber auch die muss natürlich der Jahreszeit und der Umgebung angepasst sein, damit möglichst gute und frische Luft im Stall ist, staubarm. Und wenn ich dieses Technische, wenn ich morgens hinkomme und mir das erstmal anschaue, oh, sieht alles gut aus, und dann gehe ich in den Stall und es ist Totenstille. Oder es ist unfassbar laut. Also das heißt, Ohren auf, auch für Stille. Nase auf für komische Gerüche. Augen auf für komisches Verhalten. Also die Tiere sind nicht ruhig, die zeigen nicht ihr atypisches Verhalten. Sie hocken meinetwegen geballt in einer Ecke. Das sind für mich Warnsignale. Alles, was außerhalb dem normalen Verhalten läuft, das sie zu dieser Tageszeit üblicherweise machen. Das heißt, nachts auf der Stange sitzen und schlafen. So soll es sein. Und nicht irgendwie durch den Stall dappen, weil beispielsweise ein Licht nicht ausgeht oder so. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und unsere 5 Sinne zusammenzunehmen in Verbindung mit den technischen Daten, die ich sowieso bekomme, da gehören auch die Mortalitäten dazu, klar. Da jeden Tag aufs Neue. Ja, und das gilt für alle landwirtschaftlichen Nutztiere. Ja, also unser Vorteil ist, Hühner sind sehr mitteilungsbedürftig. Das haben wir, glaube ich, am Anfang auch schon mal gesagt. Die erzählen schon viel, wenn man ihnen zuhört, ja.
Danke dir, Franzi. Das waren doch sehr schöne Abschlussworte. Auch nochmal wichtig, einfach darauf aufmerksam zu machen, dass man einfach die ganzen Stellschrauben, die wir heute angesprochen haben, in Kombination immer wieder betrachtet und sich auch die Zeit nimmt, wirklich die Tiere intensiv zu beobachten, um einfach dafür zu sorgen, dass es wirklich gut läuft und dass die Tiere fit sind und ich da keine Probleme habe.
Ja, ich würde gerne einen kleinen Teil noch ergänzen, wenn das für dich okay ist. Es ist ja so, man spricht ja immer so gerne von teambildenden Maßnahmen. Und genau das ist es, was es ausmacht bei den Junghennen, Teambuilding, damit sie in Interaktion mit uns treten und aber auch das Team vor Ort, meine Mitarbeiter, die Tierärzte, den Junghennenaufzüchter, den Futterlieferanten, alle müssen als Team betrachtet werden, damit wir gemeinsam für unsere Tiere auch so da sind, dass es für alle passt, ja.
Das stimmt. Total wichtiger Aspekt jetzt nochmal von dir, Franzi. Danke dir für den heutigen Input. Es war wirklich eine sehr spannende Folge mit dir. Wenn du jetzt noch weitere Fragen zum Einstallen deiner Junghennen hast oder einfach ein Feedback zur Folge geben möchtest, dann schreib uns gerne an podcast@naturland-beratung.de oder auch hier direkt in den Kommentaren. Wir freuen uns. Weitere Informationen zum Thema findest du wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind 2 Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.